Also wir waren in den letzten paar Monaten damit beschäftigt, ein Buch zu schreiben. Es hat 38 Kapitel, es hätten eigentlich 40 werden sollen. Deswegen habe ich 42 geschrieben, zur Sicherheit. Konnte aber nicht damit rechnen, dass mein erster Lektor, also der Ronny, gleich 4 raushaut. Also sind es jetzt nur 38. Und Mittwoch erscheint es offiziell. Ich bin nicht sicher, ob mein Kopf jemals so voll war wie in den letzten paar Tagen. Da gibt es einen Haufen Termine, die man da so hat, und das ist schön und das ist cool. Und ich habe gesehen, dass ich an diesem Samstag zu predigen eingeteilt bin, und ich habe zu Gott so ungefähr gesagt, du, das gibt es ja 38 Kapitel, und es wäre eigentlich ganz cool, wenn du auf eins von denen, da greifen wir dann auf irgend so was Ähnliches zurück, und also Copy-Paste of Church. Weil so viel Zeit heult nicht. Ja? Und im Laufe der letzten 2 Wochen hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, du, der Resa, City Life Church in Wien wird frisch gekocht. Ja? Und du kannst dir deine 38 Kapitel am Bauch hauen, weil die stehen ja eh schon am Buch. Er hat es netter formuliert, aber so ähnlich hat es sich für mich angehört. Und es war interessant für mich, weil ich das, und ich erzähle euch das deswegen, weil ich das Gefühl habe, das, was ich heute bringe, ist etwas, was Gott zu dir sagen möchte. Zu dir als Church, zu uns als Church und zu dir als Person. Und egal, ob du mich jetzt cool oder nicht so leibend findest, ich bete, dass das, was du hörst, aber auch, dass das, was Gott zwischen den Zeilen zu dir sagt, ankommt. Ich habe mir gedacht, dass ich dieses Buch geschrieben habe, boah, ich bin manchmal davor gesessen und habe mir gedacht, boah, Worte können so nicht ausdrücken, was ich sagen will. Worte sind so beschränkt. Aber dann habe ich mir gedacht, in einem Buch und auch in der Bibel steht sehr viel Schwarzes und da ist sehr viel Weiß auch drinnen. Und ich glaube, dieses Weiß ist all das, was zwischen den Zeilen ist. Und ich glaube, wenn du die Bibel aufschlägst, da gibt es schwarze Sachen, die man lesen kann, aber da gibt es ganz viel Weiß drinnen. Und Weiß ist das, was Gott direkt für dein Leben redet. Und Weiß ist das, was Gott ergänzt. Und Weiß ist das, was für dein Leben wirklich passt. Und ich ermutige dich immer wieder, auch die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, Gott, was redest du zu mir? Schwarz auf Weiß, aber auch, was redest du zwischen den Zeilen wirklich zu mir? Und auch bei einer Predigt, denk nicht, die Predigt war nicht für mich, frage wirklich Gott, was kann ich mir rausnehmen? Was passt für mich? Was sagst du für mich? Wie kann ich es für mich adaptieren? das Thema von heute ist Leidenschaft. Eigentlich ist es Liebe und Leidenschaft. Und vielleicht denkst du dir, boah, Leidenschaft und Liebe, das sind Themen, die, die wohnen oft Anfängen inne oder jungen Menschen inne, aber Leidenschaft und Liebe und Begeisterung, ja, das ist sowas wie Badewasser, das wird von selber kalt. Ja. Und ich glaube, in manchen Leben, die sind super gut aufgestellt, da passt alles, aber Leidenschaft und Liebe und diese Begeisterung und alles das, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo du sagst, ja, das habe ich, und möglicherweise auch nichts, wo du sagst, boah, das fehlt mir, das brauche ich unbedingt. Ja? Wenn es passt, dann kann es ja auch einfach passen. Aber ich glaube, der Grund, warum Leidenschaft in unserem Leben wichtig ist, und ich möchte euch richtig das Thema schmackhaft machen und auch näher bringen, und zwar nicht mit du solltest, sondern ganz praktisch auch in die Bibel schauen, was Gott über Leidenschaft zu sagen hat. Ich glaube, Leidenschaft ist ein Motor für Dinge in unserem Leben, der Pflichtbewusstsein weit übersteigt. Leidenschaft schlägt Pflichtbewusstsein immer. Leidenschaft bewegt uns, sie bewegt in uns etwas, aber sie ist dann auch etwas, das sich meistens nach außen hin auswirkt. Leidenschaft da drinnen, also wenn eine Person leidenschaftlich ist, ist es selten so, dass du das nicht mitkriegst. Das hat immer eine Auswirkung nach draußen. Leidenschaft bahnt sich einen Weg da hinaus. Denk mal nach, vielleicht ist das lange her. Wann hast du das letzte Mal was gemacht? Du gewusst hast, da war ich so leidenschaftlich für eine Sache. Das kann für ein Hobby sein. Es kann auch für deine Church sein. Wie warst du am Anfang, wie hast du in die Church gekommen bist? So alle durch die rosarote Brille gesehen. Wie leidenschaftlich warst du? Wem hast du alles davon erzählt? Was hast du alles gepostet vielleicht? vielleicht für deine Kinder, hast, was du leidenschaftlich als ein Baby waren, jetzt sind sie Teenager, wo ist deine Leidenschaft? Wie warst du, deine Leidenschaft für deine Enkelkinder, für deinen Partner, wie warst du, als du das letzte Mal leidenschaftlich warst? Und kannst du dich an was erinnern, wo du dir denkst, das war echt verrückt, das würde ich heute so nicht mehr machen. Und wenn man über Leidenschaft, kann man über Leidenschaft überhaupt reden? Ist Leidenschaft nicht etwas, was einem sozusagen einfach passiert, was halt mitkommt? Eben etwas, das automatisch da ist, wenn was beginnt und automatisch abkühlt, wenn etwas länger dauert? Wenn ich über Leidenschaft reden würde und darüber, sie vielleicht wieder anzufachen oder sie zu hegen oder sie zu pflegen, ist es dann jetzt, wird es ab dem Punkt nicht in Wirklichkeit eine Verpflichtung? Muss man das dann nicht anders nennen? Und der Titel von heute heißt, wo das Gras grüner ist. Es gibt ja diesen Spruch, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ja? Und das heißt so viel wie, die andere Church hat den besseren Pastor, der andere Ehepartner hat den besseren Partner, der andere Wohnung ist schöner, alles bei dem ist immer schöner. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass das Gras selten dort grüner ist, auf der anderen Seite, zumal wir immer nur auf einen bestimmten Bereich von einer anderen Person schauen. Wir schauen uns einen bestimmten Bereich von einer anderen Person an, sehen, das Gras ist dort grüner und denken, alles in der ihrem Leben ist gleich grüner. Die hat es ja ganz viel leichter, die hat es ja ganz viel besser. Aber ich glaube, das Gras ist immer dort grüner, wo wir gießen. Wenn wir wo nicht gießen, ist das Gras vertrocknet. Und dort, wo wir gießen, egal ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, da ist das Gras grün. Und wenn wir in der Church sind und nicht bei Best-of-Kalendersprüche, das Gras ist immer dort grüner, wo man gießt, schauen wir dazu die Bibel auf. Und wir gehen, wenn du eine Bibel mit hast, dann schau mit in die Offenbarung. Und da gibt es 7 Briefe, die der Johannes sozusagen als Ermutigung an die damals bestehenden Gemeinden verfassen hat sollen. Und man geht davon aus, dass Jesus dem Johannes das aufgetragen hat, was er schreiben soll. Und der erste Brief da, der geht an die Gemeinde in Ephesus. Und die Gemeinde in Ephesus war eine Gemeinde, die war eine sehr wohlhabende Gemeinde, eine sehr prominente Gemeinde, sozusagen die Promis vom Neuen Testament waren dort zugegen, haben die mitgegründet und die gab es schon einige Zeit und diese Gemeinde war etabliert. Paulus hat die unter anderem mitgegründet und ich würde mal sagen, Gott, Jesus hat mit dieser Church sowas wie eine Langzeitbeziehung. Ja? Die war etabliert, die war jetzt nicht neu, da waren die Leute schon lange dabei. Und das, was wir jetzt lesen, ist der Beginn von diesem Brief, den Jesus an die Gemeinde in Ephesus schickt. Und ich hatte diesen Gedanken, wenn wir über Leidenschaft reden heute, ich möchte, dass du dieses Thema Leidenschaft und die Art und Weise, wie die Bibel über Leidenschaft spricht, zum einen nimmst als meine persönliche Leidenschaft zu Gott, auch meine persönliche Leidenschaft zur Gemeinde. Aber ich glaube, es kann auch sein, dass es ist meine Leidenschaft zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin. Warum? Jesus vergleicht ganz oft seinen Umgang mit der Gemeinde und sagt oft, das ist meine Braut. Das heißt, so wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht, das, was Jesus zu seiner Gemeinde sagt, darf ich mir im Umgang für meinen Partner abschneiden. Das heißt, wenn du dich fragst, wie soll ich eigentlich die Bibel, ist manchmal, wie soll ich die Bibel lesen, lese sie manchmal so, wenn Jesus über seine Gemeinde redet, also über etwas, das er Braut nennt, dann frag dich, aha, so würde also Jesus als Ehemann mit seiner Ehefrau umgehen. Also lass uns das einfach so, einfach im Gedanken mitdenken, wenn du das, damit du das anfangen kannst. Ja, wenn du Single bist, lass die letzte Minute von dem, was ich gesagt habe, einfach mal durchziehen. Oder merkst dir. Genau. Offenbarung 2, Vers 2. Da sagt Jesus, hey, lieber Johannes, schreib an die Gemeinde in Ephesus. Und ich sage es nochmal, wenn du ein Ehepartner bist, nimm diesen Gedanken mit, dass du das vielleicht auch nicht nur als Brief von Christus an die Gemeinde, sondern auch als Brief von dir an deinen Ehepartner lesen könntest. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von deiner Arbeit und ich kenne deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Das heißt, dieser Brief beginnt damit, einfach die Gemeinde zu loben. Er sagt, hey, ich sehe dich, hey, du machst gute Sachen. Damals waren alle möglichen Scharlatane mit allen möglichen Ideen am Werk und die Gemeinde in Ephesus hat klar sich zu Jesus bekannt, war klar in ihrer Positionierung. Die haben ihren Nächsten geholfen, die sind dran geblieben. Jesus wirft ihnen sozusagen überhaupt nichts vor, sondern er beginnt mit einem echten Lob. Hey, ihr macht es echt super. Möglicherweise ist es genauso, wie du in der Gemeinde bist. Ich bin da, ich bin dran, ich bin treu, immer noch. Man kann mir überhaupt nichts vorwerfen. Ich leite den Lobpreis, ich bin im Welcome-Team. Ich bin so ein braves Mitglied, ich mache alles richtig. Der Brief könnte an mich gehen. Möglicherweise sagst du über deinen Partner oder deine Partnerin, ich weiß, wie viel Gutes du tust, ich sehe deine Arbeit, ich schätze deine Treue, alles das. Und dann geht es weiter in Vers 4. Aber ich habe eines an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit wie viel Hingabe du mal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Anfängliche Liebe, erste Liebe. Ich meine, er wirft ihnen ja nicht vor, dass die erkaltet sind. Er wirft ihnen nicht mangelndes Mitgefühl vor, fehlende Empathie oder fehlende Aufmerksamkeit für den Nächsten. Er sagt, ich setze da was an dir aus. Ich habe hier echt eine starke Kritik. So wie du ganz am Anfang warst. Erste Liebe, so bist du nicht mehr. Und jetzt denk mal zurück, und das kann jetzt wirklich jeder, an das, wo du das erste Mal echt verknallt warst. Oder das, wo du das erste Mal in die Church gekommen bist. Oder das, wo du das erste Mal Gott begegnet bist. Erste Liebe, anfängliche Liebe, die ist crazy. Also die ist wirklich, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, zu sagen, ich kritisiere, dass du das verloren hast. I mean, anfängliche Liebe, hast stundenlange Telefongespräche. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Ronny zusammengekommen bin, damals hat es gerade mal ein Handy gegeben und wir haben so lange telefoniert, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, er hat irgendwann gesagt, hey, und dann hat er gesagt, bist du gerade eingeschlafen? Man telefoniert schlafend, das ist crazy. Geld ist sowieso relativ. Ich meine, für die anfängliche Liebe, erste Liebe, wer schaut da schon aufs Geld? Zeit ist sowieso Unmengen, Schlaf wird überbewertet. Alles, was man irgendwie kalkuliert, wird hinten angestellt. Erste Liebe ist sicher nichts, was man kalkuliert. Wie war deine anfängliche Liebe in der Gemeinde? Wie war das? Denke mal zurück. Wie war das? Ist das gleich wie heute? Oder hast du dich jedes Mal mega gefreut? Hast du dich hingeschleppt? Oder wie war das? Hast du dich beschwert darüber, dass die Pastoren so selten da sind? Oder hast du dir gedacht, boah, die sind so, die müssen echt gut sein, wenn die ganze Welt sie haben will? Was hast du gedacht? Was denkst du heute? Wird es dir einfallen, dich über Räumlichkeiten zu beschweren? Na, du wirst es einfach für gegeben nehmen. Mit einer Brille von der ersten Liebe nimmt man alles für gegeben. Ob ich aber im Dienst mitarbeiten will, boah, der hat mich gefragt. Boah, der traut mir echt was zu. Wie ist das heute? Oh, der Peter ist, der macht ja deine Dose oder? Das, na, natürlich denkt niemand so. Niemand. Esther, wirklich, du traust mir zu. Du fragst mich. Überleg mal, was macht die erste Liebe? Wie tickt die erste Liebe? Und es ist lustig, diese Bibelstelle beschreibt nicht und auch im Folgenden nicht, wie diese erste Liebe genau ausgeschaut hat. Was haben die genau gemacht bei der ersten Liebe? Wie hat es ausgeschaut? Und ich glaube, dass es sie deswegen nicht beschreibt, weil es als Frage an dich geht. Wie warst du bei deiner ersten Liebe mit Gott, bei deiner ersten Liebe der Church gegenüber, bei deiner ersten Liebe beim Partner gegenüber? Frag dich das und frag dich, kann ich das zurückholen? Wie kann Gott überhaupt sagen, ich kritisiere das an dir? Dann muss es ihm ja offenbar wichtig sein. Und dann stelle ich die Frage, warum ist das überhaupt wichtig? ist es nicht ganz egal, beziehungsweise normal, dass das abflaut und sich normalisiert. Und ich glaube, wenn dieser Brief der erste ist von 7 und das im ersten Absatz drinnen steht, dann ist das grundsätzlich was, was wichtig ist. Und ich glaube, was Gott damit sagen will, ist, versuch nicht etwas zu konservieren oder zu regeln, was du eigentlich kultivieren solltest. Religion macht das. Religion konserviert. Ich habe Jesus in meinem Leben installiert. Ich glaube an ihn. Ich bin Teil der Gemeinde. Ich habe einen Dienst oder einen Halb. Ich lese hin und wieder die Bibel. Ich habe einen Bibelleseplan. Wahrscheinlich hast du begonnen mit einem Bibelleseplan und der war dazu gut, dass du nicht die ganze Nacht durchliest, sondern dass man dich ein bisschen im Zaum hält. Heute ist er dazu gut, dass du dich irgendwie durch die Bibel durchschleppst. Und ich glaube, der Grund, warum Jesus sagt, hey, wo ist diese Leidenschaft, ist, weil er nicht konserviert werden wollte. Er hat gesagt, ihr Ephesus Church, ihr macht alles richtig. Vielleicht auch in deiner Ehe oder deiner Beziehung oder zu Gott, da gibt es nichts auszusetzen, du machst alles richtig. Aber ich hätte deine Kritik, du bist anders als vorher. Du hast dich normalisiert, du versuchst die Beziehung zu mir zu konservieren. Und ich hätte gern, dass sie lebt, dass sie brennt. Manche Sachen kann man nicht konservieren. Du kannst deinen Körper nicht konservieren, da musst du ständig dranbleiben, dass der funktionstechnisch bleibt, funktionsfähig bleibt. Du kannst Beziehungen nicht konservieren und du kannst Gott in deinem Leben auch nicht konservieren. Gott weiß alles, Gott kennt alles, Gott ist riesig, Gott ist die Liebe. Gott hat was dagegen, wenn er konserviert wird. Das taugt ihm nicht, da kannst du dich noch so fromm aufführen, weil du ihn verpasst. Aber wie so oft kommt die Bibel mit einer Aufforderung daher, sagt jetzt schon, wie das zu machen ist. Und man möchte meinen, da kommt jetzt, lass dich wieder auffüllen mit meiner Liebe oder kehr um und erwarte neue Leidenschaft oder geh zurück und entdecke die Liebe neu. Aber das sagt sie alles nicht. Sie sagt, kehr um und handle wieder wie zu Beginn. Aha. Also ein ziemlich rationaler Approach, für das sie die Leidenschaft und die heiße Liebe wieder anfachen soll. Handle wieder wie zu Beginn. Kennen Sie diesen Spruch, ich fühle das jetzt gerade nicht? Das ist gerade total trendy, oder ich fühle es gerade nicht so. Kann mich nicht entschuldigen, ich fühle es noch nicht. Kann das jetzt nicht machen, das fühle ich noch nicht. Und Gott sagt, hey, kehr um und handle wie zu Beginn. Das heißt, du musst dich eigentlich nur fragen, was hätte ich zu Beginn gemacht? Was hätte ich zu Beginn mit meiner Reise mit Gott? Was habe ich da gemacht? Was habe ich am Beginn meiner Ehe? Was habe ich da gemacht? Wenn die Leidenschaft in deiner Ehe den Bach runter ist und du fühlst das nicht, die Bibel ist pragmatischer, als man glauben mag. Kehr zurück und handle wieder wie zu Beginn. Was hast du im Beginn deines Daseins in der Church gemacht? Und das klingt jetzt so, als würden wir, ja, das ist Gott, der sagt, zwing dich dazu, auch wenn du es nicht fühlst. Aber ich glaube, die Bibel ist schlauer, als wir ihr manchmal zutrauen. Diese ganze Gehirnforschung hat sich in den letzten paar Jahren extrem weiterentwickelt und wir wissen, manchmal muss man einfach Dinge tun und dein Gehirn lässt gewisse andere Gedanken dann nicht zu. Oder du tust etwas und der Rest folgt. Du kannst zum Beispiel nicht so dastehen und sagen, in der Früh, ich bin so ein Loser, das geht, das passt nicht zusammen, probier's mal aus. Deine Art und Weise, wie dein Körper, wie das, was du tust, der prägt deine Gedanken und das, was du sagst. Du kannst auch nicht jemanden anschauen und sagen, Silvia, du bist so umwerfend nett. Das passt nicht zusammen. Wenn ich sie finster anschaue, dann die Art und Weise, wie ich etwas tue, die Art und Weise, wie mein Körper agiert, die Art und Weise, was ich tue, lässt das, was ich fühle, oft einfach folgen. Ich bin nicht ready für das. Ich bin nicht bereit dafür. Und Jesus sagt, von deiner ersten Liebe ist nicht viel übrig. Die erste Liebe, wo du da warst, die ist nicht viel übrig. Und jetzt bekomme ich was Kalkuliertes oder im besten Fall Überbleibsel. Der Ron und ich sind... ja, jetzt wird er da sein. Über 20 Jahre verheiratet. Und nach ungefähr 10 Jahren haben wir uns, glaube ich, ungefähr so gefühlt wie die Gemeinde in Ephesus. Zwar irgendwie viel richtig machend, aber von der ersten Liebe ist wenig übrig. Und wir haben damals beide, wir waren davor mal in Las Vegas, aber haben Las Vegas wieder auf der Bucketlist gehabt, wieder mal. Irgendwie, es gibt ja Leute, die hassen Las Vegas und manche finden es super. Wir haben es immer schon super gefunden. Und die Kinder waren ganz klein und da kann man jetzt da nicht wochenlang wegfliegen, aber wir haben, es ist uns so mies gegangen irgendwie in unserer Ehe, dass wir gedacht haben, hey, einfach mal verrückt zu sein, einfach nicht zu kalkulieren, ob sich das auszahlt oder ausgeht oder wie auch immer. Wir nehmen jetzt viel zu viel Geld in die Hand, weil eine Scheidung wäre sowieso immer teurer, und fliegen für 3 Tage nach Las Vegas. Zum Leidwesen der Oma, die sie mit 3 Babys im Alter von 3, 2 und 0 durchs Leben gekämpft hat für ungefähr eine Woche. Aber das war für den Ronny und mich wie ein Defibrillator. Und manchmal, wenn Sachen fast tot sind, da kann man den Defibrillator ansetzen und einfach nachdenken und sich die Frage stellen, wie habe ich begonnen? Ich habe begonnen, indem ich nicht aufs Geld geschaut habe. Ich habe begonnen, indem ich nicht auf Zeit geschaut habe. Ich war einfach crazy. Man kann Leidenschaft, die erkaltet ist, wieder reinpusten und zum Leben erwachen. Man kann Sachen, die auch halb tot sind, mit einem Defibrillator wieder zum Pumpen bringen. Und man kann auch Gras, das verdorrt ist, wieder gießen. Dass das kalt ist, ist normal. Das Gras vertrocknet, ist normal. Das ist normal. Aber normal ist nicht, in einer kalten Badewanne sitzen zu bleiben. Das ist komisch. Ja. Normal ist auch nicht, in einer Ehe zu verharren, die ausgekühlt ist. Das ist auch komisch. Das kommt uns manchmal so normal vor, aber das mit der Badewanne ist genauso komisch. Komisch ist auch, seinen Glauben zu leben oder sich in eine Church zu bewegen, wenn es dir in Wirklichkeit Feuer und zipft und es nichts mehr mit Leidenschaft und Liebe zu tun hat. Das ist nicht das, wo Gott sagt, du bist so brav, das ist mega, dass du dich da immer so herquälst und dass du so treu bist. Ja, das hat er gut erwähnt, dass das toll ist. Aber dann sagt er, aber. Ich habe aufgeschrieben, manchmal beten wir für Regen, während die Gießkanne in der Ecke steht. Ja. Ja. Das ist ein Satz, der muss eigentlich einfach stickern. Für dich selber. Kann ich dir für dich selbst gar nicht erklären. Aber ich frage mich, wie oft wir gern hätten, dass sich etwas verändert. Gott sagt, hey, du hast eine Gießkanne in der Ecke. Und diese Gießkanne fasst, sagen wir mal, 4 Liter. Und mit dieser 4 Liter an Energie und Zeit und Leidenschaft geht sich ein bisschen was zu begießen aus. Wie wäre es, wenn du die in die Hand nimmst und dort gießt, wo du weißt, da muss sie gießen, weil sonst vertrocknet mir das weiter. Manchmal ist der Grund, warum manche Sachen ausgetrocknet sind in unserem Leben oder wenn man denkt, aber ich habe keine Energie mehr und ich habe keine Kraft mehr. Ja, möglicherweise deshalb, weil die 4 Liter, die in der Gießkanne waren, du auf alles andere verschwendet hast und jetzt für diese Sache nichts mehr übrig hast. Die Frage, wenn ich etwas gießen möchte, ist schon auch, was lasse ich stattdessen vertrocknen? Also niemand von unserem Leben hat jetzt unendlich viel Zeit und Energie. Und wenn ich möchte, dass eine Beziehung blüht, wenn ich möchte, dass meine Leidenschaft für Gott am Brennen ist, wenn ich möchte, dass meine Ehe gut tut, dann kann ich nicht, bewusst oder unbewusst, mit der Gießkanne meines Lebens, ich schütte alles in die Arbeit oder ich schütte alles in die, meine Zeit, 2 Stunden am Abend im Fernseher oder in Social Media und dann sagen, boah, das ist so leer. Ja, logisch. Die Frage ist aber, wo hast du gegossen? Ich habe das mit dem Gießen versucht, noch ein bisschen praktischer zu machen. Was heißt jetzt Gießen? Weil der Approach der Bibel in dem Fall so praktisch ist, so mach einfach das, was du am Anfang gemacht hast, glaube ich, ist ja wirklich was zum mit nach Hause nehmen und nachdenken. Und ich glaube nicht, dass Gott das Böse meint, so komm jetzt, mach's und geh über deine Gefühle drüber, sondern dass er das hilfreich meint. Schau mal, du brauchst nicht irgendwas empfangen oder auf die Leidenschaft warten. Das kann auch, das kann schon sein. Ja? Aber mach das, komm in die Gänge, schau mal, es ist ganz einfach. Überleg dir mal, versetz dich hinein in deine erste Liebe, in deinen Anfang. Just do it. Zum Beispiel rede gut über etwas oder jemanden. Beginne gut über etwas zu reden, wo du längst schon dir denkst, boah, weiß ich nicht, jetzt will ich mir da jetzt aus den Fingern sagen. Ja, sag dir was aus den Fingern. Manchmal braucht es Zeit, gute Worte über etwas zu finden. Und es ist Zeit, die ist gut investiert, das ist Gießen. Such sie. Garten ist dort grün, wo man gießt, aber auch wo man Unkraut jätet. Unkraut wächst immer von selber. Kritik, schlechte Gedanken, Negativität, Frust. Das Unkraut im Leben vertrocknet selten. Das ist echt der Hammer. Wir müssen es ausreißen, es an der Wurzel packen. Und Gießen dauert meistens Zeit. So Speed-Kultivierungen, ja, am Gras ziehen, damit es wächst, das geht nicht. Sachen zu kultivieren, Liebe zu entfachen, Leidenschaft zu entfachen, das ist nichts, wo du heute nach Hause gehst und dir sagst, ja, das mache ich jetzt einmal, sondern mach es öfter. Gib ihm Zeit, entschließe dich zu sagen, ja, ich möchte das kultivieren. Das ist auch so ein Spruch, oder? Der heißt das so, das Gras wächst nicht schneller, indem man an ihm zieht. Na, es gibt manche Sachen, an denen kannst du nicht ziehen. Es braucht deine Zeit. Ich habe den Diego gebeten, so ein ganz altes Gebet, das kennen Sie sicher, auf den Beamer zu geben. Das heißt, Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mir kommt vor, darin sind wir manchmal echt gut. Nein, das kann nicht ändern. Aber das ist so. Weißt du, manchmal fokussieren wir sehr auf diesen ersten Teil des Gebets. Warte, was ist kalt, Leidenschaft ist erkühlt. Es passt. Alles gut. Gelassen bin ich. Ich bin gelassen. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Mut ist ein spannendes Wort da. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich würde das Wort Mut, weil das so einschlägig ist, gerne austauschen. Ich glaube, dass das Gebet auch heißen kann, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Motivation, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Oder den Tritt in den Hintern, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Oder das Mitgefühl, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Oder den Ruck oder den Tritt in den Hintern, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Für manche Sachen brauchen wir keinen Mut, sondern einfach einen Ruck. Um Leidenschaft wieder zu erlangen, habe ich schon gesagt, brauchst du Zeit und Energie. Du kannst nicht sagen, ja, mir ist die Gemeinde wichtig, mir ist mein Ehepartner wichtig, mir ist diese Beziehung wichtig, aber ich habe jetzt da nicht so viel Zeit. Was dir wirklich wichtig ist, das ist nicht das, was du sagst, das dir wichtig ist, sondern das sagt dein Kalender aus. Dein Kalender sagt, was dir wichtig ist. Dein Konto sagt, was dir wichtig ist. Wenn du wissen willst, was dir im Leben wichtig ist, dann schau dir an, wo du deine Zeit verbringst. Und dann frag dich, ob das wirklich so ist, dass du das nicht ändern kannst. Ich habe mir gedacht, das ist so typisch Gott einfach. Die Gemeinde in Ephesus ist super gelaufen. Das ist einfach gerannt. Aber Gott hat gesagt, ich habe hier echt was auszusetzen. Ich finde es nicht cool. Und ich glaube nicht, dass wir Gott als jemanden wahrnehmen sollten, der sagt, hey, Leidenschaft, wer dann einmal dran, gell? Sondern dass wir Gott nehmen sollten als jemanden, der nicht anders kann. Der ist die pure Liebe. Der ist eben nicht Religion, die sich irgendwie konservieren lassen möchte oder eben in dein Leben installieren lassen möchte. Der will unberechenbar und teuer und alles sein. Und weißt du, natürlich, ich bin niemand, der jetzt sagt, komm, haut euch eine und weiß ich nicht, ja, Burnout, gib ihm. Aber also ich sage ganz oft zu Predigern oder zu Sprechern, es ist nicht dein Job, immer alles aus 360 Grad zu beleuchten. Der Job, auch diese Predigt mitzunehmen in dein Leben und nicht sofort auf Abwehr zu gehen, sondern zu Gott zu sagen, hey, kann es sein, dass ich irgendwo diese verrückte Leidenschaft, die nicht dauernd alles niederkalkuliert, dass ich die irgendwo gewinnen kann. Und dieses zu schauen, dass du in deinem Leben aber in Balance bist und alles das, das ist deine Aufgabe. Meine Aufgabe heute ist es, die in dem Punkt herauszufordern. Deine Aufgabe ist, dir zu überlegen oder zumindest offen dafür zu sein, zu sagen, Gott, wo trifft mich das? Wo lasse ich mich das treffen? Ich habe die Woche mal zu einer Freundin gesagt, weißt du, Gott ist in unserem Leben oder auch in einer Ehe, der ist nicht ein Teilhaber. Gott ist ein Liebhaber. Er kann nicht anders. Und ich glaube, er ist zu Tode frustriert, wenn er irgendwie installiert wird, auch in unserem Leben. Er kann nur lieben. Wenn die Beziehung zwischen dir und Gott kalt ist, dann spiel doch einmal ihm den Ball zu und sag Gott, boah, ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt hat die da von Leidenschaft geredet am Samstag. Was soll ich jetzt machen? Erwarte von Gott, dass er leidenschaftlich ist. Weißt du, manchmal erleben wir Gott nicht oder nur auf eine bestimmte langweilige Art und Weise, weil wir gar nichts anderes von ihm erwarten. Und die Art und Weise, wie wir erwarten und welches Bild von Gott wir haben, das prägt das, was wir bekommen. Das ist ganz oft so. Manchmal finden wir Dinge nicht, weil wir gar nicht annehmen, dass wir sie suchen. Wenn Gott sagt, hey, deine Leidenschaft zwischen dir und mir, die ist eigentlich voll kühl. Dann sagt ja Gott, dann bitte, dann mach halt was dagegen. Und dann sagt Gott, ja bitte, ja endlich, ja, dann schau mir zu. Und weil ich glaube, dass diese Predigt heute nicht eine links-rechts-watschen, ich habe out und dir auszusetzen, dass deine Leidenschaft erkaltet ist, gedacht ist, sondern eher diese unbedingte Liebe von Gott zu erkennen und dass wir ist und dass er sich so nach dir verzehrt und dass er nicht in deinem Leben installiert sein möchte und alles das, möchte ich mit einer Bibelstelle schließen, die tatsächlich diesen Gott so richtig repräsentiert, die den so richtig aufmalt. Das Worship-Team kann gerne auf die Bühne kommen. Und es steht in Korinther 13, 4 bis 7. Und da geht es darum, da beschreibt Gott die Liebe. Aber Gott beschreibt sich in der Bibel ganz oft als die Liebe. Der sagt, die Liebe hat einen Namen, die Liebe ist eine Person und das bin ich. Und ich möchte gar nicht so sehr, dass ihr da mitlest, sondern dass ihr vielleicht einfach nur zuhört. Weil was ich machen werde, ist diese Bibelstelle, wo es darum geht, zu sagen, die Liebe wird niemals vergehen, die Liebe ist langmütig und freundlich. Ich habe das einmal durch Gott selber ausgetauscht, weil ich glaube, dass Gott das möchte. Wenn er sagt, ich bin die Liebe, dann sagt er Folgendes über sich. Ich bin geduldig, ich bin freundlich, ich bin nicht verbissen, ich prahle nicht und ich schaue nicht auf andere herab. Ich schaue nicht auf dich herab. Ich verletze nicht den Anstand, ich suche nicht den eigenen Vorteil, ich lasse mich nicht reizen und ich bin nicht nachtragend. Ich glaube, für manche von euch ist das so wichtig zu hören. Es ist nicht nur die Liebe, die abstrakte Liebe, nicht nachtragend. Gott ist nicht nachtragend. Ich freue mich nicht am Unrecht, sondern ich freue mich, wenn die Wahrheit siegt. Ich nehme alles auf mich. Ich verliere nie den Glauben oder die Hoffnung und ich halte durch bis zum Ende. Gott deckt immer alle Fehler zu. Gott glaubt alles, er hofft alles, er erträgt alles, er prahlt nicht, er lässt sich nicht zum Zorn reizen. Alles, was über die Liebe in der Bibel steht, kannst du Gott selber zuschreiben. Und ich möchte dich einladen heute Abend, diesen Gott, der dich ohne Ende liebt, einfach ganz neu in dein Leben einzuladen. Ganz neu in dieses Feuer oder in diese Glut reinzupusten. Ganz neu zu sagen, Gott, du bist in meinem Leben tatsächlich irgendwie ein konserviertes Etwas, Religion. Aber eigentlich hätte ich gern, dass du eine liebevolle, leidenschaftliche Beziehung bist. Und ich möchte darüber nachdenken, wie wir beide das wieder anfachen. Und ich möchte wissen, wie warst du eigentlich zu mir ganz am Anfang? Lass dich darauf ein, Gott ganz neu und ganz leidenschaftlich zu entdecken. Nimm das mit, nicht als eine übermotivierte Predigt, sondern wirklich als etwas, wo Gott zu dir sagt, hey, so möchte ich mit dir leben. crazy. Schließ mal vielleicht kurz die Augen. Jesus, ich danke dir für jede Person, die heute da ist. Ich danke dir, dass du jeden kennst und dass du nie ein Gott bist, der mit dem Finger auf uns zeigt. Und wenn du sagst, eines habe ich an dir auszusetzen, dann nicht wie ein Lehrer im Zeigestab, sondern wie ein Liebhaber, der unbedingt nah bei uns sein will. Jemand, der die erste Liebe, die wir mal für dich hatten, immer wieder neu erleben mag. Jemand, der immer wieder erleben mag, dass wir nah an deinem Herz sind und nicht nur nah an deiner Hand. Ich bitte, dass du jeder Person, die da halt rausgeht, diese Predigt übersetzt für ihr eigenes Leben. Wo auch immer du die Leidenschaft wieder ganz neu entfachen magst. Wir vertrauen dir, wir trauen dir. Jemanden, der einen unendlich liebt, kann man immer all in gehen. Weil du wirst nie mehr von uns nehmen, als wir geben können, als wir sind. Du bist jemand, der nicht nur nimmt, sondern der viel mehr gibt in einer Beziehung zu dir. Und wenn du diesen Gott noch nie erlebt hast, dass jemanden, der leidenschaftlich sein kann, oder als eine Beziehung, die leidenschaftlich sein kann, dann lade ich dich heute am Abend dazu ein, dich nach diesem Gott zu sehnen. Nach einem Gott, der nicht nur irgendwie installiert sein möchte, sondern auch einem Gott, der mit dir leben möchte, der mit dir Dinge erleben möchte. Nach einem Gott, der sich mehr als nach allem anderen danach sehnt, dir nah zu sein, der erste Liebe zu sein. Und der mehr als alles, was du tust, nah an dem sein will, wie du bist und wie es dir geht.